Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Preview-Folge der Woche. Diese Woche zu Gast HC Erlangen Starspieler Lutz Heini. Viel Spaß!
Masse.
Hallo Lutz.
Hi, grüß dich.
Wie unangenehm war der Starspieler?
Starspieler klammern wir direkt aus. Raus damit.
Also, wir haben hier Lutz Heini zu Gast, Erstligaspieler und unglaublich bodenständig anscheinend, weil im Videocall gerade rot geworden.
Oh, Ehrenrettung von dir. Danke dafür. Ja, ich freue mich mega. Ich habe Bock, wenn es um Fantasy geht, um während der schönsten Jahreszeit, ja, der NFL-Saison, dann bin ich natürlich direkt heiß und hab hoffentlich auch den ein oder anderen Hot Take dabei und mal eine andere Sicht als Handballspieler.
Das ist nämlich das Tolle. Lutz ist Handballprofi in der ersten Liga und viel wichtiger, Topscorer der Fantasy-Football-Liga.
Yes, Mann.
Quark haben. So. Also, ja, ich glaube, du führst nicht, aber du hast die meisten Punkte auf jeden Fall gemacht.
Ja, heiße Diskussion mit meinem Teamkollegen Steini. Der steht nämlich 4-0, ich stehe 3-1. Aber da muss man ja, wenn man der Fachmann schaut auf die Punkte, die erzielt wurden, ne, und nicht auf den Rekord. Also ja, muss noch ein paar Spiele gut laufen, dann kann ich Steini auch wieder einholen.
Das Gute ist, habt ihr schon gegeneinander gespielt?
Nee, kommt noch.
Können wir uns eine Wette überlegen in der Community zwischen euch beiden?
Oh, ja, man würde bestimmt was finden. Also ja, ich werde auf jeden Fall in der Woche auch ein bisschen in der Kabine da mal ein bisschen Druck aufbauen nach dem Training und immer mal wieder sticheln.
Ist auch wichtig.
Ja, Christoph auch einfach hat das Spiel auch verstanden, ne? 4-0 steht er da, ich gönn's ihm.
Das Ding ist, also ein bisschen unsympathisch ist es ja schon, weil vorher durchgehend gesagt, keine Ahnung von dem Sport.
Oh, nee. Das ist Understatement.
Ja, also vorher grundsätzlich gesagt, er bräuchte irgendwelche Geheimtipps und er müsste mal hier und da links und rechts mal gucken, aber jetzt einfach 4-0 gestartet. Also, da muss man auch nochmal drüber reden.
Hut ab an der Stelle. Aber die Fantasy-Saison geht gerade erst los.
Man muss auch mal dazu sagen, aus mir spricht ja auch nur purer Neid.
Ja, stimmt.
Also das kann man ja auch einfach mal so ehrlich zugeben. Ich würde gerne 4-0 stehen. Ich würde auch gerne 3-1 stehen. Ja, stehe aber 1-3. Vollkommen zu Unrecht, wie ich finde.
Ja, da musst du jetzt traden, Waivers machen, dann musst du am Ball bleiben. Also ja. Größten Respekt, wenn du es damit in die Playoffs schaffst und dann ist ja eh alles noch offen.
Ja, das Ding ist halt, weißt du, was mich richtig stört? Weil es gibt ja immer, also ich verfolge natürlich bei Instagram sämtliche Fantasy-Seiten, die einem dann so Tipps geben, von wegen Waiver-Wire und so weiter. In der 20er-Liga sind diese Tipps immer alle schon weg.
Ja, 20er-Liga ist ein ganz anderes Pflaster. Also da stehst du ganz oft alleine im Wald, wenn du dann mal schaust, so, oh, wen könnte man denn jetzt mal nehmen oder wen könnte man auch mal ein paar Tage auf die Bank setzen? Und schauen, wie der sich entwickelt, da hast du keine Chance. Da musst du all in gehen auf die Waiver, sonst ja, stehst du alleine da. Da muss ich sagen, habe ich natürlich auch. Jede Woche wird sich da jede Minute und jede Stunde Upside Fantasy gegeben, der Spotify-Podcast. Ist mega, danach ist man auf jeden Fall informiert. Kann man aber in der 20er-Liga tatsächlich nicht so gut anwenden, die Tipps und Tricks der Jungs.
Das ist tatsächlich immer das Problem, dass man halt einfach hingucken muss, ja, okay, wer ist der dritte Running Back, den wirklich niemand hat, der jetzt auf einmal startet?
Ja. Ja, und jetzt, also jetzt momentan, muss man sagen, in der 20er-Liga tut sich da auch so ein kleines Quarterback-Problem auf, ne? Der ein oder andere sicher geglaubte Starter ist verletzt oder wurde jetzt ersetzt. Da, das wird interessant, wie die Lücken gefüllt werden. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal klären. Du bist Handballprofi und trotzdem mitten im Thema American Football. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also in der Schulzeit eigentlich. Super sportbegeistert immer gewesen. Und ich bin auch jemand, der auch beim Handball den Körperkontakt richtig gut findet. Also ich mag das, wenn es zur Sache geht. Und dann bist du beim Football natürlich an der ersten Adresse, ne? Und dazu kommt, dass ich ja selber auch viel Trainingsaufwand leiste und viel ja, mache und tue in Bezug auf meine Sportart. Und dann finde ich das jedes Wochenende wieder beeindruckend, wie professionell und wie gut die Leute vorbereitet sind in der NFL. Manchmal kommt es ja wirklich auf Kleinigkeiten an und das Gesamtpaket ist einfach etwas, was mich komplett abholt. Also ich könnte jeden Spieltag wahrscheinlich etwas anderes finden, was ich einfach viel zu interessant finde, um wegzuschauen. Das ist einfach so.
Jetzt natürlich die Frage, was hast du vom Football gelernt und konntest es beim Handball adaptieren?
Also Next Man Up ist auf jeden Fall ein Ding, was im American Football ja wirklich die guten von den schlechten Teams unterscheidet, muss ich sagen. Es ist ja diese ganze Arbeitseinstellung, auch wenn man gerade nicht in der ersten Reihe steht, weiterzumachen und dann nach vorne zu kommen und abzuliefern, das ist etwas, was ich wirklich Spieltag um Spieltag bewundern kann. Also das ist schon ganz, ganz klasse, finde ich.
Ja, das ist ja ein typisches Belichick-Ding auf jeden Fall. Also die Patriots
ja, zum Beispiel, ja.
Bis zum Exitus betreiben die das ja. Das ist schon ja. Fast unmoralisch, so doll machen die das.
Ja, also da haben sie dann auch den einen oder anderen Starspieler schon mal ziehen lassen oder weggeschickt und so und dann einfach so, okay, da kommt halt der Nächste. Ja, muss auch, also da geht es dann schon fast zu weit, ne? Bin jetzt auch hier, sag's mal öffentlich, bin kein Patriots-Fan, ne? Also, ist okay. Muss ich jetzt nicht so unbedingt im Trikot mit der Kappe vorm Bildschirm sitzen. Nee, aber in anderen Teams wird es ja auch viel humaner gemacht und viel wohlwollender. Da geht es nicht so darum, Leute klein zu halten, sondern eher alle groß zu machen. Das finde ich cool.
Hi, jetzt kommt Werbung. Marqueur-sports.de ist der offizielle Partner des Monats. Mit dem Code FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf im Onlineshop. Marqueur hat nicht nur in Oldenburg die größte Verkaufsfläche in ganz Deutschland für American Football Stuff, sondern ist auch New Era Partner, vertreibt ELF-Merch für die Deutschland-Teams, vertreibt NFL-Merch sowie für die Spieler und Spielerinnen unter euch American Football Equipment für alle die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www.marqueur-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Wir haben uns diese Woche zur Aufgabe genommen, oder du hast dir zur Aufgabe genommen, den Spieltag zu tippen. Bist du ein bisschen aufgeregt?
Ich bin aufgeregt. Ich habe natürlich auch meine Verlobte zu Hause, die wirklich die Spieltage immer komplett mit mir durchschaut. Ja, also das geht so weit, dass wir die Montags- und Dienstagsspiele dann am nächsten Tag zusammen weiterschauen oder zu Ende schauen. Die ist natürlich auch in der Materie, die weiß auch, dass ich jetzt heute hier bin. Oh. Und die wird sich das dann anhören und dann könnte es ein ganz schönes Echo geben, was ich denn denke oder wie ich denn die Dinge einordne, das sei ja katastrophal. Also Fallhöhe ist da.
Ja, das schön, du hast dich vorher nicht abgesprochen?
Nein.
Auf gar keinen Fall. Meine Football-Tipps, da hole ich mir keine anderen Leute noch rein.
Nein, das ist mein Bier. Ja.
Wir fangen an.
Ja.
Es geht los mit den Indianapolis Colts gegen die Denver Broncos. Die Indianapolis Colts, schwieriger Start. Matt Ryan hat jetzt so eher so in der letzten Woche statistisch dann funktioniert. Vorher hat man gemerkt, der Mann ist älter geworden. Die O-Line funktioniert nicht so, wie man sie von den Namen her erwarten würde. Die Defense ist okay, aber auch nicht sozusagen so sattelfest. Sie spielen gegen die Broncos. Russell Wilson, wir alle haben uns wahrscheinlich statistisch von ihm schon ein bisschen mehr erhofft. Im Moment ist Geno Smith der statistisch bessere Quarterback. Die Offense funktioniert noch nicht so wirklich. Cortland Sutton, ja, bisher der größte Profiteur. Judy, noch keine Nummer 1. Die Defense, okay, aber nicht dominant. Wie geht dieses Spiel aus?
Ja, wahnsinnig schweres Einstiegsspiel, ja. Also hier ist nichts mit Warmwerden oder mal einem leichten Tipp. Ich glaube aber, dass einfach die Broncos das machen werden, weil Russell Wilson, der wird komplett in Flammen stehen, um endlich mal zu zeigen, warum er auch schon vor der Saison die große Verlängerung gekriegt hat. Hoffe ich einfach, dass das dann langsam mal losgeht und man da wirklich ein anderes Broncos-Team sieht, gerade offensiv.
Wie lange glaubt man das? Also wenn es jetzt theoretisch nicht klappen sollte, man spricht bei Russell Wilson, ist ja immer viel Hoffnung dabei, weil man weiß, hey, das war mal ein Elite-Quarterback. Wie lange, sagst du, kann man ihm das sozusagen noch gewähren, wenn es jetzt sozusagen vielleicht noch 3 Wochen weiterhin nicht gut läuft?
Ja, wie lange kann man ihm das gewähren? Das haben die Broncos ja eigentlich im Vorfeld schon ziemlich klar gemacht, wie lange sie ihm das gewähren wollen mit der Vertragsverlängerung. Ich denke, dass trotzdem auch jetzt schon da viel Unzufriedenheit sein wird und dass er der Erste ist, der diese Situation ändern will. So. Wenn das jetzt natürlich das ganze Jahr so weitergeht, dann wird es super interessant hinten raus. Dafür ist es die NFL, dafür sind da viele, viele, viele talentierte Leute am Werk, die immer einen Weg finden, da dann drumherum zu arbeiten um Russell Wilson. Ich wünsche mir aber einfach, dass es mal wieder richtig abgeht mit ihm und dass die Bälle rauskommen und die Receiver auch genug Targets sehen.
Meinst du, die Running Back-Situation ändert jetzt was? Dass Melvin Gordon wieder alle Raps kriegen wird und ich glaube, Murray haben sie noch verpflichtet, aber Williams ist jetzt erstmal raus.
Ja, könnte sein, dass es ein bisschen Sicherheit gibt, so rein im Team. Es gibt nicht so viele Fragen dann. Es gibt dann eine klare nominelle 1. Hat natürlich auch wieder das Risiko, dass wenn die nicht funktioniert, das Running Game irgendwie völlig ins Stocken. Ja, oder fummelt, ja. Und dann, also ich glaube, ein schlechter Spielstart wär das Schlimmste für die Broncos jetzt gerade, weil die ja echt schon am Taumeln sind. Aber wir müssen auch überlegen, die spielen gegen die Indianapolis Colts und da müssen wir einfach sagen, die haben ja auch noch überhaupt gar nicht ihre Baseline gefunden. So knallhart muss man ja sein. Also die wissen ja auch noch nicht, wie sie den Ball laufen sollen.
Und das trotz Jonathan Taylor, trotz
Ryan Kelly. Ja, Wahnsinn. Das wird ein wirklich spannendes Spiel, weil ich glaube, das Team, was es gewinnt, werden die Broncos sein, dass die echt dadurch eine Möglichkeit kriegen, ihre Season echt nochmal in eine andere Richtung zu stoßen. Ist für beide ein dankbarer Gegner, sagen wir es mal so. Zwei angeschlagene Teams, aber ja, ich traue mich nicht zu, sie sind jetzt gleich am Start im Weg. Da fragt man sich zwischen sehr langsam oder ist da nicht doch noch.
Okay, wir kommen zu den New York Giants, gehen die Green Bay Packers. Die New York Giants, unglaublich gut in die Saison gestartet. Ich persönlich freue mich, weil ich seit 2 Jahren sage, hey, der Kader ist eigentlich ganz in Ordnung. Da muss eigentlich mehr drin sein. Jetzt mit Brian Daboll haben sie einen Coach, der sie in die Situation bringt, abliefern zu können. Die Packers, trotz des Ergebnisses, überzeugen mich noch nicht so. Die Receiver, es fehlt die Nummer 1. Daubs ist gut für einen Rookie, aber er ist immer noch ein Rookie. Randall Cobb ist ein alter Mann und Lazar liefert jetzt ein bisschen Stats, aber er ist kein Nummer 1 Receiver. Wer ist hier Favorit oder wer gewinnt deiner Meinung nach dieses Spiel?
Ja, es ist auf jeden Fall ein schöneres Spiel als die erste Partie. Es sind auf jeden Fall zwei Teams, die es irgendwie geschafft haben, die einen mit unheimlich viel Selbstvertrauen in die Saison zu starten. Die anderen mit komischen Spielen, aber trotzdem mit Siegen. Ja, wird spannend, ob New York mit ihrem Swagger weitermacht und uns alle überrascht und richtig losmarschiert. Das Zeug dazu haben sie meines Erachtens. Und Green Bay auch einfach wieder mal ein Jahr, in dem sie echt schwer reinkommen. Und mein Gefühl sagt mir, dass Aaron Rodgers Bock hat, das Spiel zu gewinnen, aber die Giants einfach, die sind einfach am Rollen jetzt. Ich glaube, die haben diese 2-3 Spiele gebraucht mit positivem Ergebnis und die haben jetzt einfach was am Laufen und werden da auf ihrer Welle weiterreiten, glaube ich. Ich glaube, okay. die werden das machen.
Also du sagst, Saquon Barkley 120 Yards gegen diese Defense.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass Daniel Jones ist ja auch kein schlechter Läufer, dass der auf jeden Fall einen großen Impact haben kann. Und ja, klar, die Kombi Barkley hat bisher überzeugt, finde ich, hat gute Zahlen abgeliefert. Die Kombi kann es schon machen.
Findest du auch, dass Daniel Jones nicht so aussieht, als wäre er ein guter Runner, aber im Endeffekt dann doch viel, viel athletischer ist, als er wirkt?
Wahnsinn, oder? Also ich habe mitgefühlt letztes Jahr, als er da einmal vor der Endzone gestolpert ist, das tat mir im Herzen weh. Ich hätte es ihm gegönnt. Das war ja auch ein mega Run und dann stolpert er. Nee, der hat auch einen Buddy, ne? Also irgendwie, der geht da gut rein. Das, was ich als Laie so beurteilen kann, finde ich das richtig gut, was der macht. Ich habe auch keine Angst, dass er den Ball fummelt, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Manchmal halten die den dann so lässig und dann denke ich schon immer so, oh Gott, und das ist bei ihm nicht so. Da habe ich das Gefühl, dass er das ganz gut im Griff hat.
Ja, also ich finde, auch Daniel Jones kommt, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich schlechter weg, als er eigentlich ist.
Ja, also finde ich auch.
Also auch von den Umständen, die er halt in den letzten Jahren hatte. Ja. Aber Favorit sind sie nicht. Darauf sind wir
nee.
Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber ich würde es mir auch wünschen. Ich finde die Giants dieses Jahr unglaublich sympathisch. Und im Gegenzug, mir geht dieses ganze Rumgeeier von Aaron Rodgers richtig auf die Nerven.
Unglaublich.
Dieses Gehabe, keine Ahnung, ich muss ihn nicht haben.
Der hat in den letzten Jahren echt ein bisschen verloren bei mir persönlich, dass da immer irgendwelche Nebenkriegsplätze aufgemacht werden seinerseits, finde ich total blöd. Und die Giants haben halt einfach in meiner Wahrnehmung gewonnen, weil sie einfach Jahr um Jahr Daniel Jones die Zeit geben und damit ja auch im Vergleich zu den anderen NFL-Teams irgendwie doch einen anderen Weg gehen. Und das finde ich, das kann ruhig belohnt werden.
Okay, kommen wir zum Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills.
Jo, Bills Nation, die gehen ab. Keine Chance.
Ja, da muss man die Einordnung gar nicht abgewartet. Das ist perfekt. Weil es
nee, Steelers, das ist...
Also, es ist zu klar eigentlich, da sind wir uns einig. Oder
ja.
Meinst du, Kenny Pickett, Überraschungsmoment, nicht gegen diese Bills-Defense?
Nein. Von Miller, der lutscht sich jetzt schon die Finger. Da so einen jungen Quarterback vor sich zu haben, der vielleicht das eine ums andere Mal noch nicht so souverän weiß, was er machen muss. Und ich denke, die werden die überrollen.
Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich ungünstig, dass Kenny Pickett wahrscheinlich seinen ersten Start gegen die Buffalo Bills haben wird.
Und undankbar,
Kenny, ja. Ja, Kenny Picketts ersten 3 Incompletions waren alle Interceptions.
Ja, das ist doch wirklich eigentlich... Oh. Und dann wirst du den in so einem Spiel rein.
Ja, und sonst war das gar nicht so verkehrt. Ich meine, er hat auch 10 angebracht. Also 10 von 13 ist eigentlich okay, aber 3 Picks ist halt zu viel. Und du spielst gegen eine Defense mit Vaughn Miller, mit Gregory Rousseau, also mit einer Defense-Line, die echt funktioniert. Und du hast immer noch mit Poirier einen der besten Safeties da hinten stehen. Und auch die Linebacker der Buffalo Bills, so Matt Milano, kann auch covern. Der kann auch Picks fangen. Also ich sehe da so ein bisschen echt Probleme. Und die Offense-Line der Steelers, die ist ja immer noch nicht gut. Die wird den ja nicht auf einmal beschützen.
Nee. Ich sehe auch nicht, dass er genug Zeit hat, um zu entscheiden. Und wenn man mal ehrlich ist, dann ist zwischen College und NFL wahrscheinlich das größte Ding die Zeit in der Pocket. Man sieht es ja an anderen Quarterbacks, die dann auch schon viel länger starten, die immer noch Probleme damit haben, mit den kürzeren Intervallen klarzukommen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er auf einmal ja, besser wirft, als er das jetzt letzte Woche getan hat. Natürlich kriegt er jetzt auch mehr Reps, ne? Muss man auch, darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Er hat jetzt eine ganze Woche Zeit. Ich denke, auch in der Facility werden die alle total positiv sein und so, yeah, Kenny, jetzt ist deine Zeit und so, werden ihn gut hypen. Aber spätestens, wenn Von Miller das erste Mal durch ihn durchfährt, glaube ich, ist das dann auch ganz schnell Geschichte.
Ja, so ein Hype geht halt dann doch relativ schnell verloren, wenn du merkst, okay, ich sehe hier einfach kein Land.
Genau, da ist ein erstes Viertel, nicht viele angebrachte Bälle, wahrscheinlich auch schon ein, zwei Sacks kassiert oder so. Ja. Dann wird's lang.
Kommen wir zum Spiel der LA Chargers. Die spielen gegen die Cleveland Browns. Beide Teams 2-2 gestartet. Bei den Browns werte ich das als Erfolg, weil sie mit Jacoby Brissett starten. Bei den LA Chargers, muss ich sagen, hätte ich mir mehr erwartet. Ich halte Justin Herbert für einen der besten drei Quarterbacks. Sie kommen aber sozusagen, das Playcalling passt nicht ganz. Keenan Allen verletzt, Mike Williams inkonstant und die Defense noch nicht auf dem Level, wie ich es erwartet hätte und jetzt ja auch mit Ausfällen. Sowohl Slater in der Offense-Line verletzt, aber auch Joey Bosa in der Defense-Line verletzt. Was sagst du zu diesem Spiel?
Ja, die Chargers haben natürlich da echt eine riesen Baustelle mit der Rippe vom Justin. Ja, also als er sich da verletzt hat, da ist, glaube ich, allen einmal kurz der Atem stehen geblieben, weil für sie ist ganz wichtig, dass er in einer guten Verfassung ist und wirklich mit seinem Arm einfach gute Plays rausdrückt, damit sie auf dem Top-Niveau konkurrenzfähig sind. Dafür ist er ganz, ganz entscheidend, jetzt angeschlagen. Ja, weiß ich nicht, hoffe ich, vielleicht ist es ja diese Woche schon wieder ein Tacken besser. Er hat ja auch nach seiner Verletzung auch gute Pässe geworfen, aber vielleicht nicht ganz auf dem Niveau mit der Sicherheit wie vorher. Die Ausfälle drücken natürlich auch rein. Jetzt muss man aber bei den Cleveland Browns auch sagen, das waren ja auch jetzt der eine Sieg, der war ja last minute da in der ersten Woche gegen die Panthers, war das, ne? War es die erste Woche oder zweite? Ja.
Panthers war erste Woche.
Ja, und ich glaube, wenn sie das nicht gewinnen, dann würde man da jetzt nochmal wieder ganz anders drauf schauen. Ich gehe trotzdem mit den Chargers, weil ich einfach glaube, dass sie dann doch zu mehr Konstanz finden können. Die haben sich ja auch viel vorgenommen für dieses Jahr. Und ich denke, dass das ein Spiel sein wird, in dem die Wahrheit ein bisschen ans Licht kommt, wo sich die Chargers ein bisschen fangen und die Browns ein Ei legen.
Ich persönlich hatte die Chargers ja bei 13 Siegen. Ich hoffe immer noch drauf.
Boah, wäre ich vor der Saison wahrscheinlich mitgegangen. Muss man einfach so sagen, ne? Also die sahen schon echt verdammt gut aus. Ist lustig, ist eigentlich ja ein Ding, was die Browns immer in der Offseason so präsentieren, ne? Also ja.
Ich war
in der Offseason immer.
Ja, letztes Jahr kompletter Hype-Train Browns und komplett enttäuscht worden. Und jetzt finde ich es auch noch moralisch fragwürdig, jemals für dieses Team gewesen zu sein.
Ja, das kannst du ablehnen. Also das ist ja die größte Frechheit über. Also das kann ich nicht verstehen. Deshalb, ja, fällt es mir auch schwer, mich damit zu freuen. Ja, muss ich schon ehrlich sagen. Ist einfach so.
Ich kann mich jetzt sogar für andere Spieler, die ich gut finde, wie Nick Chubb oder Miles Garrett, kann ich mich jetzt schon nicht mehr freuen, weil ich immer denke, nee, spielt für die Browns.
Ja, es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher. Das muss man schon sagen. Da ist ein Phlegma auf dieser Franchise. Das ist so.
Jetzt natürlich die Frage, soll ich Mooney starten lassen oder nicht? Mooney oder McKinsey? So.
Du musst Mooney ziehen lassen. Also selbst wenn er punktet, dann würde ich wahrscheinlich probieren, ihn danach loszuwerden. Schön deklarieren, dass er jetzt zurückgekommen ist und gut funktioniert und schön hochverkaufen. Also die Zeit ist vorbei.
Meinst du richtig Trade-Value mitnehmen und sagen, okay, vielleicht gibt es einen Second-Round-Pick?
Ja, wenn du ihn nicht startest und er floppt, dann bist du glücklich, dass du ihn nicht gestartet hast. Wenn du ihn nicht startest, er aber punktet, dann musst du vom Kopf schon so weit sein, dass du ihn eh nicht behalten willst. Dann musst du ihn wegtraden. Dann ist das Kind in den Brunnen. Weg, da ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Das ist traurig. Überleg mal aber nicht, dass er das mir böse nimmt. weil ich bin ja sein größter Supporter in dem Punkt. Nicht, dass er dann traurig auf meiner Fantasy-Bank sitzt und sagt, nee, jetzt spiele ich gar nicht mehr mit.
Ja, das Problem ist, es ist ja jetzt nicht so, dass er mit den Butterfingern durch die Gegend rennt, sondern dass die Chicago Bears einfach den Ball nicht werfen. Ja, und das wird sich einfach jetzt erstmal wahrscheinlich nicht ändern, die nächsten Spieltage. Und jetzt mal, ohne dich da in den Dreck zu ziehen, aber dein Winning-Record verlangt jetzt keine Experimente auf Wide Receiver. Also da müssen wir auch so ehrlich sein.
Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Ich glaube, ich werde McKinsey bringen.
Ja.
Bin jetzt schon überzeugt.
You heard it here first, mindestens 10, 15 Punkte.
So, Lions gegen Patriots. Lions, das sympathischste Team der ganzen Liga momentan mit Dan Campbell als Head Coach, haben das Kunststück geschafft, 35 Punkte in der Offensive zu bringen, aber 35,3 im Schnitt reinzukriegen und deswegen bei 1 und 3 zu stehen. Ich habe den wunderbaren Vergleich gesehen. Die Detroit Lions sind als Franchise einfach Jameis Winston. Die spielen gegen die New England Patriots. Die New England Patriots 1 und 3, aber 1 und 3, und ich hab die Spiele gesehen, bei dem Talent, was da gerade rumrennt, ohne Starting Quarterback und so weiter und eigentlich auch ohne Cornerbacks, einfach nur mit einer schnellen Defense und einem guten Run-Game, hätte ich sozusagen gedacht, dass die Patriots weniger competitive sind dieses Jahr. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Richtig starke Offense, schwache Defense gegen ein sehr gut gecoachtes Team. Wer gewinnt hier?
Ja, die Patriots, die funktionieren einfach irgendwie dann doch wieder, auch wenn der Rekord das noch nicht so vernehmen lässt. Und die Detroit Lions einfach jedes Wochenende möchte ich, dass sie gewinnen, weil ich einfach finde, dass das Paket stimmt, ja, Spieler, Trainer, Franchise, irgendwie strahlen die was Gutes aus. Aber wenn man dann nochmal so ein bisschen tiefer reinblickt und dann so überlegt, okay, Patriots Defense mit Belichick und gegen Jared Goff, wird er qualitativ so gut entscheiden und werden sich die Receiver dann doch so viel Separation kreieren können, dass die Fenster groß genug sind, dass er sie bedient. Da habe ich ein großes Fragezeichen. Da glaube ich einfach, dass die Patriots das mit Coaching gut auffangen können, was da auf sie zukommt. Sodass dann da ein paar Anspielstationen für Jared Goff wegfallen, beziehungsweise sich die Receiver nicht so ganz durchsetzen können. Deshalb glaube ich dann doch, dass die Patriots den Turnaround jetzt einleiten und vielleicht sogar 2-3, 3-3 gehen und ein bisschen vorankommen. Zumal natürlich auch noch die Quarterback-Frage riesig ist bei den Patriots. Ne? Wie sieht's aus? Bailey Zappi oder wer hat das Ruder in der Hand nächstes Wochenende?
Ich hoffe Bailey Zappi. Der hat das gar nicht so verkehrt gemacht.
Ja, ist natürlich auch ein Pickup von mir. Ein Waiver-Pickup. Würde mich natürlich total freuen, wenn der jetzt 5 Touchdowns wirft. Würde natürlich dann auch jetzt hier meine Tipprunde stärken. Deswegen, alles auf die Patriots. Ich glaube, die werden das machen. Der hatte 10 Completions oder so letzten Spieltag sogar, ne?
Ja, genau.
Er hat das wirklich gar nicht schlecht gemacht. Freue ich mich drauf, das mal zu sehen, wie das mit einer Woche Vorbereitung durch ein ganzes Spiel geht. Er wird es wahrscheinlich nicht gewinnen. Er wird nicht der Faktor sein, der das Spiel gewinnt. Ich glaube eher, dass die Patriots Defense Jared Goff da echt Probleme bereiten wird. Ich glaube Patriots sogar relativ deutlich.
Ja, und ich glaube, dieses Running Back Duo Stevenson und Harris ist auf jeden Fall gefährlich von den Patriots. Das muss man.
Und die habe ich ja noch komplett unterschlagen, ja.
Ja. Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks gegen die New Orleans Saints. Seattle Seahawks. Für mich offensiv eine Überraschung. Die Offense mit Seattle sieht mit Geno Smith besser aus als letztes Jahr mit Russell Wilson. Die New Orleans Saints, natürlich verletzungsgebeutelt, aber unglaublich starke Waffen, sage ich immer noch. Also wenn die dann jetzt zu dieser Woche wieder fit sind, Chris Olave, Michael Thomas, Jarvis Landry, muss man erstmal verteidigen können.
Ja, die sind Die sind bis an die Zähne bewaffnet in der Offense und haben dann auch noch einen Quarterback, der keine Angst hat, den Ball zu werfen. Finde ich mega korrekt. Macht mir auch echt Spaß, das zu sehen. Jetzt letzten Spieltag natürlich ein bisschen ausgebremst durch die Ausfälle. Aber ich glaube schon, dass wenn die jetzt so ein bisschen eine Connection kriegen, ich hoffe nur, dass auch Michael Thomas jetzt nicht wieder das ganze Jahr Hamstring hat, sondern dass er auch mal zusieht, dass er wieder 100 Receptions plus hat und dann eine geile Connection mit Jameis aufbaut. Und dann glaube ich, können die ganz, ganz viel bringen in der Offense. Das finde ich, ist ein Team, was man momentan sehr gut anschauen kann, weil sie irgendwie auch so geil in der Entwicklung sind und sich auch so verschiedene Rollen wieder neu finden. Ich meine, Landry ist neu da. Thomas letztes Jahr ganz, ganz lange verletzt gewesen, eigentlich das ganze Jahr. Jameis Winston auch nur ein paar Spiele gestartet, letztes Jahr dann raus mit Kreuzbandriss, neuer Trainer und so. Das sind alles so Faktoren, die natürlich irgendwie eine Unsicherheit darstellen, jetzt für das Team per se. Aber mir beim Zuschauen einfach Spaß machen und das dann auch noch gestückt mit der Qualität setzt sich, glaube ich, am Ende durch.
Glaube ich auch.
Wobei, Geno Smith, ne, irgendwie, man muss es ihm geben, er macht es nicht schlecht, also.
Er macht es auch nicht schlecht, das kann ich ja respektieren, aber er spielt jetzt gegen Lattimore und Cam Jordan und das ist ein gutes Level. Also wenn das gegen die schafft, zu scoren und die Offense am Laufen zu halten, dann ist er for real, aber das sehe ich nicht.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, das ist ein guter Prüfstein für ihn, der wahrscheinlich eine Nummer zu groß ist. Aber wenn er das durchhält, dann können die Seahawks echt noch viel reißen, finde ich. Also dann könnte es auch sein, dass es ihm nochmal einen Schub gibt. Interessant.
Sehen wir gerade eine Trendwende. Also die letzten Jahre sehr, sehr passlastig, überall, bei allen Teams. Dieses Jahr mehr General sozusagen Game Manager unterwegs mit starkem Run-Game.
Ja, ich bin ja leider nicht ganz so tief drin, dass ich jetzt jedes Play erkenne. Aber was ich schon dann sehe, ist, dass ja auch, nimmt man mal das Beispiel bei den 49ers, die da als Run und so. Es geht oft mehr darum, dass man seinen schnellen Leuten trifft, sage ich jetzt mal ganz leidenhaft. Ja, mit den 5-Grad-Bomben, ist auch eine Pässe nach links oder nach rechts. Und dann wird ein Screen gelaufen und dadurch hat sich das Spiel natürlich schon insofern verändert, als dass es gar nicht nötig ist, das große Risiko zu gehen, um gute Jahr-Erfolge zu machen. Ja, finde ich, ist eigentlich schade. Ich habe es immer gefeiert, wenn die Dinger rausgefeuert wurden. Das finde ich jedes Mal wieder beeindruckend, wie punktgenau die Bälle dann doch ankommen. Aber sicherlich ändert sich da was auch. Viel mehr Receiver auch wirklich viel, viel weiter in. Wie nennt man das fachlich richtig? Also Slot, genau. Cooper Kupp zum Beispiel, ne? Steht ja viel im Slot.
Ja.
Das sind alles so Sachen, die sich ja jetzt auch immer mehr durchsetzen und weiter verbreiten und die das Spiel natürlich auch ganz anders aussehen lassen. Ja, so.
Kommen wir, ich bin total begeistert von deiner Expertise. Wie viel Gedanken du dir einfach zu diesem Sport machst.
Ja, dumm, ne? Nur wegen Fantasy. Ja. Aber es bockt einfach. Es ist einfach so. Es macht einfach Bock.
Ja. Die Miami Dolphins spielen gegen die New York Jets. Die New York Jets wieder mit Zach Wilson. Zach Wilson noch ein bisschen eingerostet, aber natürlich der Hoffnungsträger in New York. Die Miami Dolphins mit zwei unfassbar schnellen Waffen. Wir haben die ganze Zeit jetzt gerade darüber gesprochen, das Run-Game wird immer wichtiger. Nicht bei den Dolphins, da kommt es auf zwei Leute an, nämlich Jalen Waddle und Tyreek Hill. Und auf die Fitness von Tua, der auf jeden Fall nicht fit ist, aber Tyrod Taylor ist ein solider Backup. Wer gewinnt dieses Spiel?
Ja, die Dolphins-Receiver, die sind natürlich mit Tua zusammen jetzt die ersten Wochen richtig irre gewesen. Das war ja Wahnsinn, was die da abgeliefert haben im Doppelpack. Trifft die Dolphins natürlich ein bisschen härter, finde ich, auch wenn Tyrod Taylor natürlich jemand ist, der eine Menge Erfahrung hat, aber Wie viel Vertrauen hat er dann in die Receiver? Oder ja, sagt er sich, oh, vielleicht wähle ich doch die sichere Nummer. Ich bin meine Karriere ist des Backup-Quarterbacks verschrieben und ich will hier ein solides Ding machen und muss hier nicht den Helden spielen. Sodass die beiden sicherlich verlieren werden an Targets und an Receptions. Aber auf der anderen Seite traue ich den Jets einfach nicht zu. Zach Wilson hat mich jetzt auch letztes Jahr nicht so vollends überzeugt. Er hatte sicherlich ein, zwei Sternschnuppen, sage ich mal, dabei, in denen er richtig gut aussah und das auch interessant war. Ich glaube, die Verletzung war echt richtig bitter für ihn, weil letztendlich kann man sagen, ja, sie haben ihm jetzt nochmal Zeit gegeben, sich vorzubereiten und so. Aber auch für ihn wächst dadurch ja der Druck. Das heißt, die Saison ist schon losgerollt. Er hat nicht alle Spiele mitgemacht. Er hatte das letzte Jahr schon, muss man ja sagen, in New York auch schon hier und da sicherlich eine kritische Stimme abbekommen. Verpasst dann den Start der Saison und soll jetzt auf einmal gegen die Dolphins, die gut aussehen, das Ruder rumreißen. Ich glaube, da gibt es schon auch eine Menge inneren Druck und das kann, da gibt es einfach noch nichts, worum ich mich darauf stützen sollte, dass die Jets das machen.
Was sagst du jetzt zum Thema Druck für Zach Wilson? Joe Flacco hat eigentlich funktioniert, der alte Mann.
Genau, muss man ja auch noch dazu sagen. Also das Level muss er, also so hart das klingt, aber das Level muss er ja bringen. Und da gibt es auch keinen Spielraum für ihn. Wenn er das Level nicht bringt, ist er auch der Erste, der weiß, oh, das letzte Jahr war nicht gut, ich war jetzt verletzt, ich bringe jetzt nicht mal das Level von Flacco. Was mache ich denn hier eigentlich, ne? Also ich glaube, er hat noch nicht mal so den Druck, ein überragendes Spiel leisten zu müssen. Ich glaube, der Druck liegt viel mehr darin, erstmal ein gutes bis solides Spiel zu leisten. Und das ist eigentlich das, was mir Sorge macht. Das ist eher negativer Druck. Positiver Druck wäre für mich, wenn er weiß, so, yo, ich muss mal was richtig Krasses leisten und richtig durchdrehen. Aber das ist es nicht. Er muss einfach nur die Basics liefern und da spürt man schon eine Unsicherheit und das macht mir Sorge.
Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Atlanta Falcons, meiner Meinung nach, Schedule-Technik 2 und 2, besser als ich jemals gedacht hätte vor der Saison. Die Tampa Bay Buccaneers noch nicht richtig in Tritt gekommen, haben natürlich auch einen schweren Schedule gehabt. Jetzt gegen Kansas City zum Beispiel kann man verlieren. Die Offense funktioniert soweit, ist natürlich noch ein bisschen verletzungsgeplagt. Die Defense nur in der Run-Defense wirklich dominant, aber im Pass deutlich anfälliger als gedacht. Was sagst du, reichen Drake London und Kyle Pitts aus, um diese Secondary anzugreifen?
Kyle Pitts, Megaspieler, finde ich richtig, richtig cool. Hat mich auch gefreut, dass er zu den Falcons gegangen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass Matt Ryan noch da wäre und das noch ein Jahr mit ihm zusammen gemacht hätte. Dann wäre da Potenzial gewesen. So finde ich es, glaube ich, schwierig, dass er sich da komplett entfaltet dieses Jahr. Aber viel größer, ich schaue gar nicht so sehr auf die Atlanta Falcons. Ich sehe einfach die letzten Spieler von Tampa Bay. Ich sehe die Schlagzeilen, dass der Ehestreit ausbricht bei Tom Brady zu Hause. Und ich glaube einfach, dass der so voll ist mit Emotionen, wie man nur sein kann. Und also alles andere würde mich echt überraschen, wenn der nicht mit seinem Team auf den Punkt da auftritt. Also jeden Podcast von Mitspielern von Tom Brady, ehemaligen Mitspielern oder Gegenspielern, die man hört, die sagen alle immer das Gleiche, wenn er ein schlechtes Spiel hat, dann ist er die Woche über so verdreht und so fokussiert, dass der im Training alles auseinander nimmt und ich glaube, das wird am Wochenende passieren.
Hast du da eine Statline für uns, die funktionieren könnte? So 500 Yards, 3 Touchdowns, 20 Rushing Yards.
20 Rushing Yards, hey.
Ja, das wäre für Tom Brady, wäre das krass.
Ja, sage ich ja. Das ist,
Ja.
also 20 fände ich schon viel. Da will
Ja.
ich nicht mitgehen.
Ja, ich
drei Passing-Touchdowns, drei Passing-Touchdowns gebe ich ihm. Also das glaube ich schon. Die wirft er.
Ja, wie viel Yards? 500 finde ich ein bisschen viel, aber 400 an einem
guten Tag? Ja, 400 plus kann schon sein, ja. Wenn der richtig heiß läuft und die das durchziehen und dann, man muss ja dazu sagen, wenn die erstmal heiß laufen, dann haben die natürlich auch da die Connection mit Evans oder so, da geht es dann natürlich auch ab, ne? Also wenn die eine Lücke finden, dann ist auch Tom Brady der Letzte, der aufhört, durch die Lücke zu spielen, ne? Also ja. Und dann wirft er die kaputt.
Was sagst du zu seinem Alter? Letzte Woche 52 Mal den Ball geworfen, ist er vielleicht jetzt noch müde?
Nee, der ist ein Pro. Der hat sich ja entschieden, trotz dieser Karriere das zu machen, was er macht. Ne? Also noch ein Jahr zu spielen, obwohl er das alles schon jahrelang macht. Und dass diese Entscheidung auf dem Niveau und mit den körperlichen Verpflichtungen, die man damit eingeht, die triffst du nur, wenn du weißt, was du machst, glaube ich. Also ich glaube, der weiß sehr genau, wie er seinen Körper behandeln muss, dass er am Wochenende funktioniert. Und die Entscheidung, dieses Jahr noch zu spielen, sagt mir einfach, dass der das verstanden hat, wie er damit umzugehen hat. Deshalb da, ich zweifle an dem nicht. Ich glaube, der ist einfach ein Biest.
Glaube ich auch. Also definitiv. Deswegen, das kann ich alles nur so unterschreiben. Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Die spielen gegen die Washington Commanders. Tennessee Titans 2-2, Washington Commanders 1-3. Ist so ein bisschen das Spiel der wackeligen Quarterbacks. Ryan Tannehill hat bisher noch nicht so überzeugt. Carson Wentz gar nicht. Derrick Henry war wieder stärker. Für die Titans spricht außerdem ist irgendwo die Defense. Ne? Die Mischung Jeffrey Simmons gegen Kevin Byard spielen im Endeffekt gegen Jonathan Allen auf Seiten der Washington Commanders. Wer gewinnt hier?
Auch wieder ein paar interessante Charaktere dabei. Ne? Da also Henry, wie alt ist der denn jetzt? Fängt da der Decline schon langsam an? Ab wann sagt man denn mit 28, 29, wann bauen die Running Backs ab?
Für mich, Running Backs kriegen keine zweiten Verträge. Running Backs
einfach ist
nur einen Vertrag und dann sagst du, ja, wir holen uns den nächsten.
Ja, und der war ja so ein wahnsinniger Runner die letzten Jahre. Hatte jetzt schon zu Beginn der Saison hatte ich die Sorge, dass er da echt nicht mehr so gut vom Fleck kommt. Ich wünsche mir, dass er das tut, weil ich ihn einfach unfassbar gerne spielen sehe und ich finde auch seinen Running-Style mega geil.
Ja, der Bulldozer.
Ja, genau. Und auch wenn der dann die langen Schritte macht, dann denke ich immer so, boah, die holen den nicht mehr ein. Das ist Wahnsinn, was der noch für einen Getaway-Speed hat da hinten raus. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Glaube aber, dass der zum Beispiel seinen Körper spüren könnte jetzt langsam. Also das ist ja einfach, die Belastung ist einfach so extrem hoch und so extrem hoch über Jahre, dass da einfach immer der Zeitpunkt kommt, wo er sich nicht mehr dagegen stemmen kann. Ja, aber Washington, ne? Carson Wentz ist irgendwie dann doch auch ein faules Ei. Ne? Also da nach der ersten Woche waren da auf einmal ganz viele große Augen und wahrscheinlich der ein oder andere hat schon in seiner Fantasy-Liga geschaut, ob man den nicht doch irgendwie spielen kann und so. Ja. Habe ich relativ viel verfolgt, auch letztes Jahr bei den Colts. Hat er mir schon überhaupt gar nicht gefallen. Und ich glaube, seine Zeit ist bald vorbei und sie sind da besser beraten, mit Heinicke zu spielen. Der zumindest einen frischen Wind mitbringt und das Team dann auch so eine ganz andere Ausstrahlung hat, in meiner Wahrnehmung.
Der ist halt ein Leader. Hm? Der ist,
ja, glaube, der Heinicke. Hat.
Heinicke ist der schlechtere Quarterback, aber der bessere Leader und beliebter im Kader.
Ja, die Mannschaft strahlt was anderes aus. Also letztes Jahr mit ihm zusammen hat man die Spiele gesehen. Das war irgendwie, das war einfach frisch, das war. Ja, einfach geil anzuschauen und mit Wentz ist es so ein bisschen so, boah, hat man dann schon mal Bauchschmerzen, dass er den Ball irgendwie so halb unter Kontakt wirft, er dann ja manchmal den Ball da noch weg, dann wäre ich immer wahnsinnig, wenn er das macht, weil er dann den Sack schon nicht mehr nehmen will und nee, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Tennessee Titans das machen. Ich glaube schon, dass Washington in den nächsten ein, zwei Spielen richtig ins Straucheln gerät und es dann auch zu dem Wechsel auf Quarterback kommt.
Ich hoffe es. Ich hoffe die ganze Zeit auf Taylor Heinicke und ich glaube einfach, dass die Zeit des Starting Quarterbacks Carson Wentz vorbei ist und der jetzt einfach eine nach der Saison eine Karriere einschlägt, vielleicht von Team zu Team geht, à la Joe Flacco und einfach ein solider Backup ist und dann ist das auch okay.
Ich glaube, das würde ihm selber auch insofern helfen, als dass er jetzt ja das zweite Mal in einer Situation ist, wo viel Erwartungen auf ihm lasten. Ne? Das muss man ja einfach so sagen. Ja. Wahrscheinlich sogar ein drittes Mal, wenn man mal davon ausgeht, dass er in Philadelphia verletzt war, zurückgekommen ist, Drucksituation, nicht funktioniert, getradet, Drucksituation bei den Colts, getradet, Drucksituation bei Washington. Ich glaube, es ist einfach über die Jahre jetzt auch ein bisschen zu viel.
Ja.
Weil er sich auch nie darin bewiesen hat. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich würde es ihm gönnen, wenn er das schafft und da erfolgreich ist, aber er hat einfach jetzt wieder mal in Situationen, wo es wirklich auf ihn ankommt, einfach nicht geliefert.
Genau, das ist halt der Punkt. Alle sehen noch die 2017er fast MVP-Saison in ihm, aber das ist ja einfach nicht. Das muss man halt, dann ist das auch okay. Ja. Der hat einfach da über seinen Möglichkeiten gespielt.
Genau, und wie viel Spielpraxis hatte er seitdem und wie viele gute Spiele hat er seitdem überhaupt geliefert? Also, das waren nicht ganz so viele.
Kommen wir zum Spiel der 49ers. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Die 49ers 2-2, die Panthers 1-3. Die 49ers mit Jimmy Garoppolo. Sie sehen meiner Meinung nach besser aus in der Offense mit Jimmy G anstatt mit Trey Lance. Und die Defense der 49ers ist überragend, und mit überragend meine ich Nick Bosa. Die Carolina Panthers, ich muss leider sagen, ich hätte von Baker Mayfield mehr erwartet. Die Defense der Panthers gefällt mir aber spielertechnisch richtig gut. Ich bin großer Fan von Derrick Brown, ich bin großer Fan von vor allem JC Horn. Was ist hier möglich?
Die Panthers leben ein bisschen von der Defense momentan, das muss man einfach so sagen. Baker ist ja noch gar nicht da angekommen, wo er hin will oder wo sich das Team wahrscheinlich vorstellt, dass er mit dem Team hinkommt. Waren da auch schon die ersten Buhrufe im Stadion, also Unzufriedenheit auch ein großes Thema schon in Carolina. Und San Francisco kommt aus einem großen Sieg, ne? Muss man ja einfach so sagen, wenn du den Reigning Champion so wegknallst da, dann ist die ganze Woche über alles leichter. Ich kenne es ja selber, wenn man ein großes Spiel gewinnt, dann alle sind geil drauf im Training. Das sind sowieso meistens der Großteil, aber nach so einem großen Sieg ist da einfach nochmal ein anderes Gefühl. Mhm. Viele Dinge gehen leichter und ich glaube, dass bei denen das einfach ganz viel Kraft gibt und die Panthers da chancenlos sind. Also, das wär wahrscheinlich die größte Überraschung des Spieltages, wenn die Panthers auf einmal die 49ers schlagen. Nach dem letzten Sieg der 49ers, nach den Startschwierigkeiten der Panthers, sehe ich das überhaupt nicht.
Meinst du, 49ers gewinnen mit 3 Touchdowns?
Ah, 3-Score-Game auf jeden Fall, glaube ich. Könnte gut sein.
Finde ich
tough. Vielleicht nicht.
Also, ja, aber.
Vielleicht nicht Touchdowns, aber am Ende werden es 3 Scores sein.
Hm.
Vielleicht machen die Panthers dann noch irgendwie ein wildes, langes Ding oder so und dann ist es am Ende ein bisschen weniger. Aber ich glaube, zum vierten Viertel ist da das Ding durch.
Ja.
Ich glaube, die haben keine Chance.
Apropos keine Chance. Bisher hatte keiner eine Chance gegen die Philadelphia Eagles. Sie sind nämlich immer noch perfekt. 4-0. Sie spielen, ändert sich das. Jetzt im Spiel gegen Kyler Murrays Arizona Cardinals. Die Eagles können nicht nur laufen, sondern können auch noch passen. Jalen Hurts hat sich weiterentwickelt. AJ Brown, riesige Verstärkung. Eine der besten O-Lines der Liga. Lane Johnson seit 2020 keinen Sack mehr zugelassen. Arizonas Offense, meiner Meinung nach ohne Hopkins nicht wirklich variabel. Sie leben von der Qualität von Kyler Murray. Marquise Brown ist nicht der Nummer 1 Receiver. Und die Defense hat eigentlich klare Probleme. Eigentlich leichtes Ding für die Eagles, oder was sagst du?
Die Bauchschmerzen bei den Cardinals, die fingen ja schon in der Vertragsverlängerung von Kyler Murray an. Also ich als Beobachter habe da dann doch die ein oder andere Frage. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel von wegen, ich lösche alle meine Arizona Cardinals-Fotos vor aus meinem Instagram, das ist ja Kindergarten, das blenden wir mal aus, ist aber trotzdem irgendwie schon. Also wenn das einer meiner Mitspieler so machen würde, dann würde ich schon so denken, so was ist denn jetzt los, ne? Und dann, dass in dem Vertrag da diese festgeschriebenen Videostudiumszeiten oder was ist
Ja,
da?
genau. Und weniger Call of Duty zocken. Ja, da kommt ja
Ja.
keiner bei gut bei weg. Das ist ja das Problem.
Ja, also, boah, da weiß ich nicht, also da ist ja irgendeine Vertrauensbasis gar nicht vorhanden oder irgendwie sagt man ja, wir gehen voll mit dir, aber irgendwie auch nicht. Wir brauchen dann doch ein paar mehr Sicherheiten als dein Spiel.
Ja.
Finde ich, wirkt äußerst, äußerst befremdlich für uns Europäer. Und die Philadelphia Eagles kommen natürlich jetzt mit Jalen Hurts da aus einer Zeit, wo er sicherlich letztes Jahr auch kritische Stimmen gekriegt hat. Und das aber voll angenommen hat, ne? Also der hat dieses Team komplett übernommen. Die O-Line bereitet ihm den Weg, gibt ihm Zeit zu entscheiden. Und die Entscheidungen sind dann einfach auch qualitativ hochwertiger. Und die rollen gut. Das ist das 4-0-Team. Jeder will es schlagen, aber ich glaube nicht, dass Arizona bereit ist, das zu machen.
Kommen wir jetzt im Schnelldurchlauf, weil ich danach noch ein paar Fragen an dich habe, einfach ein paar Over-Under habe. Ich
Ja.
brauche einfach nur, wer gewinnt. Dallas Cowboys mit Cooper Rush gegen die LA Rams.
Rams.
Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens.
Ravens.
Las Vegas Raiders. Ich habe sie kurz mal umziehen lassen. Gegen die Kansas City Chiefs.
Ja. Ah, ich nehme die Chiefs. Ich will mit den Raiders gehen, aber ich nehme die Chiefs.
Okay, ich brauche von dir ein Over and Under. Devonta Adams, 140 Yards Receiving, zwei Touchdowns.
Under.
Jamar Chase, 120 Yards Receiving, zwei Touchdowns.
Over.
Jalen Hurts, 100 Yard Rushing.
Over, macht er, macht er.
Tyreek Hill und Jalen Waddle zusammen 350 Yards Receiving, zwei Touchdowns gegen die
Zwei
Jets.
Touchdowns sehe ich. Ja. Boah, die Jets können schon auch echt auseinanderbrechen. Ja, das ist over, over.
Geno Smith, ein weiteres 350 Yard Passing Game.
Nein. Der hat keine Zeit in der Pocket gegen die Saints. Keine Chance, glaube ich.
Und dann die letzte. Der Tight End der Houston Texans, O.J. Howard gegen die Jacksonville Jaguars. Ein Touchdown, 70 Yards.
Nee. Nee, 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 nee. Ich würde es den Tight Ends gönnen, ne? Ich finde, es ist eine geile Position und ich freue mich immer, wenn die liefern. Nee. Nee, 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 nee. Sehe ich nicht.
Perfekt. Lutz,
Geil.
du hast dich unglaublich gut geschlagen. Ja, auf jeden
Hoffentlich.
Fall. Also
Das
die
sehen wir
Tipps.
erst im Nachhinein.
Ja, es kommt ja nicht auf die Tipps an. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie man sich verkauft. So, und das hast du unglaublich toll gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Es war nicht allzu schlimm.
Ich fand's mega. Also, wir haben ja jetzt die eine oder andere Minute nur über Football und vor allem auch ein bisschen über Fantasy geredet. Ich hoffe, man merkt, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß macht. Und das merke ich zumindest bei dir auch, dass du da mit einer geilen Energie rangehst. Und dementsprechend gute Zeit hatten wir, finde ich. Finde ich richtig gut.
Definitiv. Deswegen auch an die Leute, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Für mich war es ein Blumenpflücken. Das letzte Wort bei solchen Folgen hat immer der Gast.
Ryan Tannehill, 20 Punkte.
Hi, jetzt kommt Werbung. Markeur-sports.de ist der offizielle Partner des Monats. Mit dem Code FOOTBALLPODCAST bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf im Onlineshop. Markeur hat nicht nur in Oldenburg die größte Verkaufsfläche in ganz Deutschland für American Football Stuff, sondern ist auch New Era Partner, vertreibt ELF-Merch für die Deutschland-Teams, vertreibt NFL-Merch sowie für die Spieler und Spielerinnen unter euch American Football Equipment für alle, die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www.markeur-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark.
Willkommen zum College Update. Zugegeben, so NFL-Derbys zwischen den Green Bay Packers oder den Minnesota Vikings sind schon ganz gut anzusehen, aber nichts im Vergleich zu Rivalitäten im College Football. Die gehen viel weiter zurück, die haben ganz andere Historien dahinter. Aufgrund des regelmäßigen Wechsels des Personals werden dort auch ständig neue Geschichten geschrieben. Eine dieser besonderen Rivalitäten sehen wir an diesem Wochenende. Die Red River Rivalry, auch genannt der Red River Showdown. Seit dem Jahr 1900 treffen sich die Texas Longhorns und die Oklahoma Sooners in der Nähe der Staatengrenze in Dallas, Cotton Bowl Stadium, und spielen dort ihre Rivalität aus. Am Anfang haben sie sich noch bei den Sooners oder bei den Longhorns zu Hause getroffen, aber seit mittlerweile 94 Jahren in Folge spielen die in Dallas. Es kommt deshalb an diesem Wochenende zum 100. Aufeinandertreffen in Dallas zwischen den Texas Longhorns und den Oklahoma Sooners. Zum ersten Mal seit 1998 sind dabei aber beide Schulen nicht in den Top 25 gerankt. Das liegt daran, dass beide Teams bereits 2 Spiele verloren haben. Texas darunter einmal knapp gegen die Alabama Crimson Tide. Das kann passieren. Oklahoma hat letzte Woche eine desolate Leistung gezeigt. Und unter dem neuen Head Coach Brent Venables gibt es jetzt halt schon die ersten großen kritischen Stimmen. Aber genau das kennen wir halt. In so einem Derby werden die Karten neu gemischt und du hast halt die Möglichkeit, das, was in den ersten Wochen nicht so gut gelaufen ist, komplett wegzuwischen. Gewinnst du dieses Spiel gegen Texas, sorgst du dafür, dass alle Kritiker schweigen, und dann ist es im Endeffekt auch egal, was den Rest der Saison passiert. Du hast Texas geschlagen und damit hast du das wichtigste Spiel des Jahres eigentlich für deine Schule gewonnen. Alle Studenten sind glücklich und alle Booster, alle Offiziellen, die zum College gehören, geben dir erstmal die Bestätigung und die nötige Zeit, die du brauchst zum Arbeiten. Bekannter Side-Fact ist tatsächlich, dass die Sooners und die Longhorns zu den erfolgreichsten College-Programmen im Football gehören. Beide Teams haben in ihrer langen Historie jeweils 931 Spiele gewonnen. Ja, das heißt, einer wird auf jeden Fall an dem anderen vorbeiziehen. Momentan teilen sich die Oklahoma Sooners, die Texas Longhorns und die Notre Dame Fighting Irish den 4. Platz in der All-Time-Liste aller Colleges. Ja, an diesem Wochenende, so sind die College-Regeln. Es gibt keinen Unentschieden, wird so lange Verlängerung gespielt, bis einer der beiden gewinnt und an dem anderen vorbeizieht. Und wir wissen, egal wie oft die Sooners bereits den Conference-Titel gewonnen haben, dass sie viel öfter die National Championship auch schon gewonnen haben als Texas, die Longhorns-Fans werden das den Sooners nicht vergessen lassen, dass sie an diesem Samstag an ihnen in der Statistik vorbeigezogen sind. Kommen wir zum interessantesten Spieler dieses Spiels. Also klar ist, die Sooners, genauso wie die Texas Longhorns, befinden sich in einem Aufbau. Texas hat letztes Jahr den Head Coach gewechselt und den Offensive Coordinator Steve Sarkisian von den Alabama Crimson Tide geholt. Und die Oklahoma Sooners haben in diesem Jahr ihren Trainerwechsel gehabt, da Lincoln Riley an die Westküste abgewandert ist, und sind jetzt mit dem ehemaligen Defensive Coordinator der Clemson Tigers, Brent Venables, unterwegs. Beide haben sich also praktisch bei der Coaching-Suche darauf verlassen, Coaches zu suchen, die aus Programmen kommen, die erfolgreicher in den letzten Jahren gewesen sind, wenn es um die National Championship geht, und die damit praktisch das Gewinnen bereits gelernt haben. Gerade für Texas ist das besonders wichtig. Die haben in den letzten Jahren doch eher durchwachsene Jahre gehabt. Oklahoma ist trotz allem Seriensieger und Conference-Titel gewesen, war öfter in den Playoffs, aber hat es eben nicht ganz an diese Spitze zu Alabama, zu Georgia, zu Clemson geschafft, die so ja, die so in den letzten 10, 15 Jahren, kann man fast sagen, eigentlich immer ganz vorne dabei gewesen sind, mit einigen kleinen Wechseln. Aber das sind so neben den Ohio State Buckeyes vielleicht noch die wichtigsten College-Programme. Und da wollen die Sooners halt auch gerne rein. Brent Venables soll das richten. Momentan, ja, ist dieses Team einfach in der Findungsphase. Lichtblick dieses Spiels ist sicherlich Bijan Robinson, Running Back von den Texas Longhorns. Im NFL-Draft 2022 hatten wir den ersten Draft seit 2014, bei dem kein einziger Running Back in Runde 1 gewählt wurde. Ja, jetzt gibt es die Leute, die für und wider halten, dass ein Running Back auch einfach nicht mehr diesen Wert hat und warum soll man dafür einen First-Round-Pick ausgeben? Trotzdem haben die Teams früh Running Backs gedraftet, aber letztes Jahr eben nicht, weil, so schien es, einfach auch nicht dieser Überflieger in der Draft-Klasse gewesen ist. Das sollte sich allein durch die Anwesenheit Bijan Robinsons im nächsten Jahr wieder ändern. Ob er mit Jump Cuts, Spin Moves oder geradliniger Power gewinnt, Robinson ist verdammt schwer von den Beinen zu holen und da haben wir eigentlich auch ein Kriterium, was die Oklahoma Sooners in den letzten Wochen immer wieder vermissen lassen haben, anständiges Tackling, und Bijan Robinson wird das gnadenlos ausnutzen. Er ist sehr beweglich, er ist athletisch gebaut, er findet eigentlich immer die richtige Lücke. Manchmal forciert er das so ein bisschen zu sehr und will zu sehr auf das Big Play gehen, statt dann einfach mal das zu nehmen, was ihm die Offensive Line bietet und einfach auch mal die, wie ich sie nenne, die dreckigen Yards zu nehmen. Also das ist etwas, wo er dann doch nochmal im Backfield getackelt wird, weil er dort zu sehr will, dass er das große Loch findet. Das ist etwas, was es abzustellen gilt, aber wo die Sooners natürlich auch versuchen werden, ihn zu stellen. Klar ist, findet er die Lücken, kommt er aufs zweite Level, trifft er auf die Linebacker, ist er, wie gesagt, sehr schwer zu fassen, sogar gegen anständige Tackler. Und das haben die Sooners in den Vorwochen eben nicht gezeigt. Dazu ist Robinson so ein richtiger Allrounder. Der kann Pass Protection, der kann Bälle fangen, der läuft die klassischen Running Back Routen und ist dort sehr sicher. Eigentlich immer wieder für einen Big Play gut. Und ich muss sagen, insgesamt gehört Bijan Robinson zu den besten College-Spielern der kommenden Draft-Klasse. Er ist außerdem der Neffe vom ehemals zweifachen Pro-Bowler Paul Robinson, hat also auch diese Wurzeln bereits in der National Football League. Auch das wird ihm bei den Scouts nochmal so einen leichten Push geben. Aber er ist eigentlich jetzt schon auf absolutem Top-Level. Also es gibt keinen Grund, Bijan Robinson abzustrafen im Draft. Höchstens eben, weil die Position nicht so wichtig ist. Aber mit der Familiengeschichte zusammen sollte er einfach in der ersten Runde geholt werden. Er erinnert mich so ein bisschen an Sony Mitchell, allerdings ohne die vielen Vorverletzungen. Also da ist Robinson bisher, toi toi toi, Klopf aufs Holz, vorgefeit. Und nehmen wir einen Spieler wie Sony Mitchell, der eben auch so ein richtiger Allrounder ist, dann ist das, was du in einem modernen Running Back halt haben willst. Und dann hat das eben auch wieder seinen Wert, wenn du halt alle Bereiche abdecken kannst und bei jedem Down spielen kannst. Und wie gesagt, Robinson hat eben noch nicht die Vorverletzungen und damit ist sein Wert einfach nochmal ein anderer. Zurück zum Spiel. Also, wollen die Oklahoma Sooners irgendwie Zugriff auf das Spiel bekommen, können sie sich nicht auf einen reinen Shootout einlassen. Das hat unter Lincoln Riley gut funktioniert, der einfach ein offensives Genie ist, was er jetzt auch an der USC gerade beweist und was ihn auch immer wieder in Gespräche führt zu, könnte er eventuell demnächst in die National Football League abwandern. Also auf jeden Fall auch da ein Name, den man sich merken kann. Das fehlt den Sooners in diesem Jahr so ein bisschen. Das muss sich alles erstmal finden. Das ist nicht so rhythmisch. Das ist alles nicht so flüssig. Das heißt, sie können sich nicht darauf verlassen, gegen Texas 40 plus Punkte zu machen, wie in früheren Shootouts, die beiden sich eben schon geliefert haben. Texas muss gestoppt werden. Und das kriegen sie nur hin, indem sie Bijan Robinson irgendwie stoppen können. Indem das Tackling einfach besser ist als in den Vorwochen, indem auch das Mindset, der Kopf, einfach da ist, wo er sein muss bei so einem wichtigen Spiel. Und das ist letztendlich auch das, woran du den Headcoach natürlich misst. Der nicht müde wird zu sagen, wie wichtig ihm das ist, dass die Spieler hustlen, dass die auf jedes Play gehen, dass die halt wollen. Das ist etwas, das müssen die Sooners diese Woche zeigen und das wollen alle auch sehen. Man hört so ein bisschen raus, auf welcher Seite ich dabei bin. Bin Sooners-Fan und dementsprechend auch klar auf einer Seite. Muss aber tatsächlich sagen, Texas geht hier als Favorit ins Spiel. Die haben die besseren Karten, die haben die besseren Spieler. Die sind einfach ein Jahr weiter momentan in der Entwicklung. Texas hat es aber in der Vergangenheit immer wieder geschafft, sich trotz dieser Voraussetzungen eben selber zu schlagen. Und das ist so ein bisschen die kleine Hoffnung darauf, die man haben kann, dass es eben ein enges Spiel wird, dass es ein spannendes Spiel wird zwischen zwei historischen Football-Programmen, die momentan weg von den Playoffs sind, das in den letzten Jahren aber immer wieder gewesen sind und auch, sagen wir mal so, knapp davor sind, da wieder hinzukommen. Kurz vor ihrem Wechsel in die Southeastern Conference spielen diese beiden Big 12 Programme gegeneinander. Die Voraussetzung ist, Oklahoma ist praktisch schon so ein bisschen aus dem Rennen um den Conference-Titel nach zwei Niederlagen in der eigenen Conference. Texas hat ein Spiel gegen Alabama verloren, das heißt, sie haben noch die Chance, wenn sie ab jetzt die weiße Weste behalten, es bis ins Conference-Endspiel zu schaffen und endlich wieder um die Big 12 Championship zu spielen. Ja, das wird sich zeigen. Wir können uns auf jeden Fall auf ein interessantes Spiel freuen, auf tolle Bilder in einer tollen Kulisse. Dallas, der altehrwürdige Cotton Bowl ohne Dach drüber, ist einfach bei schönem Wetter eine Augenweide. Muss man gesehen haben, ist das, was College Football auch irgendwo ausmacht, was diese beiden Programme ausmacht. Und ja, dann bleibt für mich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal zum College Update.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.